Guten Morgen. Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Und das Thema an dem heutigen Gottesdienst ist das Thema Gnade. Ich denke, Gnade ist ein wichtiger Aspekt im christlichen Leben, denn aus Gnade sind wir gerettet. Das lehrt uns der Epheserbrief. Entschuldigung, Räusper. Und aus Gnade dürfen wir vor Gott treten, den allmächtigen Gott. Als Petrus erkennt, wer Jesus Christus ist, in Lukas 5 sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, weil eigentlich hätte er tot umfallen müssen. Und dann macht Jesus gegenüber dieser Angst, gegenüber dieser, ja, auch Ehrfurcht, setzt er den Auftrag entgegen und sagt, ich mache dich jetzt zum Menschenfischer. Jetzt gehst du los, weil du erkannt hast, wer ich bin. Aber Gnade hat natürlich noch viele andere Aspekte. Es ist die Gnade, dass wir geliebt werden. Es ist die Gnade, dass Gott möchte, es ist sogar sein Wille, dass du mit ihm lebst, dass wir gerettet sind. Und die Gnade hat einen wichtigen Aspekt, den wir jetzt gerade auch gemacht haben, nämlich die Gnade des Gebetes. Und das soll heute das Thema sein. Das Gebet ist ein unglaublich wichtiges Werkzeug, was wir von Gott an die Hand bekommen haben. Ein Werkzeug, um uns im Glauben zu stärken. Ein Werkzeug gegen Hilflosigkeit. Und ihr wisst selber, manchmal ist man hilflos, man erfährt Dinge, da ist Krankheit, da ist Sorge, da sind Ängste. Manchmal passiert auch diese Dinge anderen Menschen, nämlich geliebten Menschen. Und dann ist man völlig hilflos und weiß nicht, was man tun soll. Man ist kein Arzt, man hat nicht unerschöpfliche Finanzen, dass man irgendwas machen könnte. Und dann ist diese Hilflosigkeit, was einen sehr, sehr in Bedrängnis bringt. Was kann ich jetzt tun? Und genau in dieser Situation, genau in diesem, gibt uns Gott etwas an die Hand, ein Werkzeug, nämlich das Gebet. Mit ihm in Kommunikation zu treten, mit ihm zu sprechen und die Dinge bewegen zu lassen vor ihm. Und das ist ein unglaubliches Privileg, was wir haben, weil wir nie hilflos sind. Als Paulus im Gefängnis ist, im Epheser, an der Waffenrüstung Gottes, Epheser 6, 10 bis 20, sagt er, betet für mich, dass ich freimütig das Evangelium verkündigen kann. Das war sein Wunsch im Gefängnis. Da wären mir ein paar andere Sachen vorher noch gekommen, wenn ich im Gefängnis säße, für was man beten kann. Aber Paulus' Wunsch war, dass ich jetzt in dieser Situation nicht bete, hol mich raus, sondern Gott, komm du rein. Und auch das, wo kann ich Licht sein? Wo kann ich Hilfe sein? Wo kann ich lieben? Wo kann ich Beistand sein? Gebet. Und es gibt eine wunderbare Anleitung für das Gebet. Es steht im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 8. Das ist der erste Brief an Timotheus, die berühmten Pastoralbriefe, was Paulus am Ende noch so schreibt. Der zweite ist dann sein Testament und der erste ist sehr viel mit Gemeindeleben, Ältesten und auch klar gegen Irrlehre inhaliert. Und das ist so schön, Kapitel 2, die Verse 1 bis 8. Ich möchte es euch vorlesen. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Das ist gut und angenehm vor unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Dafür bin ich eingesetzt worden als Herold und Apostel. Und ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht, als Lehrer der Nationen in Glauben und Wahrheit. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Der letzte Vers ist wirklich übrigens an die Männer gerichtet. Ich freue mich, dass wir heute so vollzählig sind. Die Frauen sind auf der Frauenfreizeit. Das ist nicht wie so ein allgemeiner Begriff. Manchmal redet die Bibel ja auch von Brüdern. Das sind natürlich auch die Schwestern gemeint. Hier geht es wirklich um die Männer ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Da werden wir uns noch damit beschäftigen. Aber Paulus setzt ein, er sagt, ich ermahne euch vor allen Dingen, vor allem, was du tust, vor allem, was kommt, möchte ich euch ermahnen. Jetzt kommt dieses Ermahnen, ihr kennt es von mir, Parakaleo, das ist, ich tröste, ich rufe herbei. Da steckt eine ganz tiefe Liebe zum Anderen. Der Lehrer ermahnt, das kennen wir. Aber wenn Paulus ermahnt, dann tröstet und ruft er herbei. Der Parakletos ist ja auch der Heilige Geist, unser Vertreter. jemand, der mich vertritt, wo ich nicht eintreten kann. Das wurde übrigens auch, Parakletos wurde auch dafür benutzt, um jemanden zum Beispiel im Stadion in Sportaktivitäten anzuspornen. Man hat ihn Parakletos, man hat ihn unterstützt, angespornt. Fußball, FC Bayern, wir schaffen das mit der Meisterschaft, wir können anspornen. Und das ist sozusagen ein fröhlicher Zuruf, wo einer dir zuruft, bevor du irgendetwas tust, vor allen Dingen, bevor du irgendetwas machst, geh ins Gebet. Und ich finde dieser Aspekt ganz wichtig, vor allen Dingen. Und er bringt es dann auch für alle Menschen. Das ist interessant. Klar bete ich gern für die meinen, die ich lieb habe. Klar bete ich für meine Gemeinde, die bezahlt mein Gehalt, top. Also klar mache ich das. Aber für alle Menschen, auch für die Schwierigen, auch für die, die vielleicht mir entgegenstehen, die immer wieder Widerstand zeigen, wenn es um mich geht und meine Anliegen, die eigentlich mir klar zeigen, wir mögen dich nicht so. Und ich sage es noch sehr diplomatisch. Und Paulus hebt es hervor, vor allen Dingen sollen wir für alle Menschen beten. Das ist für unsere Eltern, für unsere Kinder, für unsere Freunde, Nachbarn, für den Bürgermeister, wir haben sie auch klar im Text, hat auch stattgefunden, Politiker, Arbeitskollegen, ja auch für die Gemeinde und ganz wichtig für die Ältesten. Und das soll als erstes stattfinden. Es gibt so einen alten Spruch, wo wir gerne auch beschäftigt sind in Dingen, wo wir gerne auch Dinge für die Gemeinde tun, hier unterwegs sind, hier ein Gespräch führen, hier noch eine E-Mail schreiben, hier eine Predigt vorbereiten, das betrifft auch mich. Da gab es so einen alten Spruch, der hat mir sehr gefallen, die Vielgeschäftigten fürchtet der Teufel nicht, aber die Beter. Die, die viel beschäftigt sind, die vergessen nämlich oft, aus welcher Abhängigkeit sie etwas tun, welche Kraft dahinter steckt oder in wessen Hand alles liegt. Und nochmal, die Vielgeschäftigten fürchtet der Teufel nicht, aber die Beter. Wie sieht es denn in unserem geistlichen Leben in diesem Verhältnis aus? Und jetzt gar nicht als Auflage, als Muss, sondern nur mal als Frage, ist dieses Gebet im gleichen Verhältnis zu den Dingen, die wir allgemein tun, die wir machen? Und das Reden mit Gott und die Dinge zu besprechen, die sind elementar und da liegt auch ein Segen darauf. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Das Bleiben, sagt Jesus dann selber in Johannes 15, meint, haltet meine Gebote. Was heißt es denn, Gebote halten? Liebt mich, vertraut mir, geht mir nach. Und im Gebet geht es in erster Linie erstmal um Gott. Ich bespreche die Dinge vor Gott. Und ich komme nicht als Obertheologe, als Obermeister, ich komme nicht als Leiter eines Betriebes, ich komme nicht als der, der alles unter die Füße bekommt oder alles hat und kann, sondern ich komme als Kind Gottes. Und das ist diese Gnade. Ich komme als Kind. Und jetzt erinnern wir uns, wie Kinder kommen. Völlig schutzbedürftig, manchmal völlig ratlos. Völlig bereit, sich den Eltern und auch dem Urteil der Eltern auszuliefern. Gibt Süßigkeiten? Ja, nein, weiß nicht, wie viel. Und dann muss man sich da auch manchmal drunter stellen, was die Eltern sagen. Und darum sind wir Kinder Gottes. Ich kann doch Gott nicht sagen, was ich gerne hätte und möchte. Das mache ich übrigens. Wir beten immer, dein Wille geschehe, aber ich mache das immer, mein Wille geschehe. Und ich habe auch immer klar vor Augen, wie Gott das zu tun hat. Es wäre das Beste, Gott, wenn wir das so machen. Jetzt haben wir es besprochen, du weißt Bescheid. Das funktioniert zu 99,9% gar nicht. 0,1 ist manchmal Gnade. Aber diese Dinge vor Gott zu bewegen, und dann gibt es diese Anleitung. Und auch hier, was ist noch Gebet in der ganzen Dimension? Es ist diese Weite, die mir da eröffnet wird. Ich begebe mich als Kind zu Gott und bekomme eine unglaubliche Weite, weil ich mich daran erinnere, dass ihm nichts unmöglich ist. Er ist allmächtig, allgegenwärtig und allwissend. Und so fängt er auch an mit Flehen. Das sind so Anleitungen, wie man Gebet auch gestalten kann. Ich bemerke, in meinem Gebetsleben ist immer so ein Schwerpunkt. Manchmal ist es nur Danke, 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 Danke. Manchmal nur Fürbitte, Fürbitte, Fürbitte. Ein wichtiger Aspekt zum Beispiel ist Anbetung. Da kommen wir noch dazu unter dem Strich Gebete. Aber auch dieses Flehen, also Anliegen, Nöte und Sorgen vor Gott bringen zu dürfen. Das meinte ich eingangs mit diesem Werkzeug. Ich kann etwas tun. Und das ist gut. Weil wir haben es später in Vers 8 bei Männern. Wann werde ich zornig? Dann, wenn ich mich hilflos fühle. Dann werde ich sehr sauer. Wenn ich denke, ich kann jetzt nichts tun, da werde ich zornig. Da muss ich rausgehen in den Wald und mit Gott das Ganze besprechen. Der sagt dann mir immer wieder, lass mich doch machen. Aber das ist oft diese Herausforderung. Dieses, ich bringe Gott die Dinge und ich darf sie abgeben. Ich flehe ihn an, Herr, hilf mir. Kommt öfters vor in der Bibel. Ja? Und dann sagt Gott, ja, und das sagt er durch sein Wort, ich handle. Ich handle vielleicht nicht so, wie du denkst, nicht so, wie du es wünschst, aber ich handle. Und darum ist es so wichtig, dass wir diese Dinge auch, unsere Anliegen vor Gott bringen. Und auch hier nochmal, ne, wir haben es gehört, Jesus first, ist ja super Sache. Besprich dich doch erstmal mit Jesus, bevor du dich mit allen anderen besprichst. Besprech die Dinge erstmal mit diesem Vater im Himmel als Kind Gottes. Und dieses Privileg zu genießen, ich möchte die Dinge mit dir im Gebet besprechen, bewegen. Und wisst ihr, was das Schönste ist im Gebet? Wenn ich mich bewegen lasse von ihm. Ich bete auch immer gern, dass andere sich bewegen lassen, aber es fängt erstmal bei mir an. Wenn ich in der Liebe bin, in der Geduld, in der Freiheit auch zu vergeben, dann bewegt sich manchmal unglaublich viel. Und dann diese Gebete, also flehen und dann kommt der zweite Gebete. Da geht es wirklich mal um dieses Anbetung vom Hintergrund her. Ich rede mit Gott und spreche ihm zu, wer er ist. Nicht, weil er das nicht mehr wüsste, sondern weil ich das oft vergesse im Alltag. Und wo kommen denn Zweifel und Sorgen her? Wo wird es zu einer Belastung? Da, wo ich vergesse, wie groß Gott ist und die anderen Dinge immer größer werden. Die Krankheit ist größer, die Sorge ist größer, die Hilflosigkeit ist größer. All diese Dinge werden so groß und dann ist es so wichtig, in dieses Gebet zu gehen. Wie beim Vater Unser, da geht es erstmal um Gott. Ne? Dein Name werde geheiligt, dein Wille geschehe. Da geht es erstmal um ihn. Dass ich mich richtig fokussiere, mit wem habe ich es zu tun und wer hat alles in der Hand. Und ich finde es schön, je größer wir Gott auch machen in unserem Gebet, desto kleiner werden auch viele andere Dinge. Um uns da auch bewegen zu lassen und den Fokus mal ganz klar auf Jesus zu setzen. Vor allem, und das kommt ja auch dann mit der Danksagung, dieser Blick, was Jesus schon getan hat. Er ging ans Kreuz, er ist für mich gestorben, wir kommen ja von Ostern her. Ne? Dieser Weg vom Alten Testament her, wo sich Gott immer wieder offenbart hat, in vielen großen Wundern, auch in kleinen Dingen, wo Gott seinen Weg über Jahrhunderte ging, gegen alle Widrigkeiten, Assyrer, Babylonier, Meder, Perser, dann kamen irgendwann die Griechen, dann die Römer, heute nur noch Ruinen und Gott steht. Und heute gibt es auch von manchen Völkern, die sich gegen Gott aufgelehnt haben, nur noch Ruinen. Weil sie einfach nur noch eine Fußnote der Geschichte sind, wo man ausgraben muss, um was rauszubekommen. Und Gott ist da. Und dann ist es so wichtig, diesen Fokus auf ihn zu setzen und ihn zu sehen, du kannst das. Du machst das auf deinem Weg. Und dann das nächste, Fürbitte. Das Wort, was hier im Griechischen benutzt wird für Fürbitte, ist eigentlich, um eine Audienz bei einem Machthaber zu bitten. Ich trete vor jemanden, der mächtig ist, mächtiger als ich, und komme zu ihm und möchte ihn bieten. Das ist manchmal ganz schwierig, vielleicht kennt ihr das auch, ein Gespräch mit dem Chef, ne? Machen wir einen Termin aus und so weiter. Ich hätte 2028 vielleicht was offen, wenn du schnell bist. Oder vielleicht kennt ihr das auch, mit wichtigen Persönlichkeiten in Kontakt zu treten, ist manchmal schwierig. Ich bin jederzeit erreichbar, das sagt natürlich viel auch über meine Persönlichkeit und wie wichtig ich bin. Aber der Punkt ist, dass wir das Privileg haben und die Gnade, jederzeit vor Gott zu kommen. Der Vorhang ist zerrissen, als Jesus starb. Weil jetzt der direkte Zugang ist. Es gibt keinen besonderen Ritus, den wir machen müssen. Es gibt nichts, was wir an Einstellung haben müssen. Vielleicht nur diese Offenheit, mit Gott zu sprechen, zu wollen. Aber wir können jederzeit, zu jedem Zeitpunkt vor Gott treten. Paulus kann im Gefängnis beten, weil er weiß, Gott ist genauso im Gefängnis, wie er draußen bei der Gemeinde ist, wie er bei allen anderen Menschen ist. Ich kann hier sein, weil Gott ist. Und das finde ich so schön. Also wir können diese Dinge, diese Fürbitte vor Gott bringen und wir dürfen zu ihm kommen. Unser Privileg sind sogar die Freunde Gottes. Ihr seid meine Freunde, sagt Jesus. Ist natürlich ein besonderer Begriff. Das waren die Freunde des Königs, die jederzeit Zugang zu ihm hatten. Also es war nicht mein Kumpel Jesus, mein Saufkumpan. Es war immer noch der König. Aber ich durfte hin. Jederzeit. Und es war ein Privileg. Bring Menschen und Anliegen vor Gott. Und das ist das, was hier Paulus sagt an diese Gemeinde. Der Brief ist an Timotheus, der war Gemeindevorsteher in Ephesus und da war es sehr umkämpft. Ephesus war ein heißes Pflaster für die Gemeinde. Timotheus aus der kirchlichen Überlieferung ist ja dann auch getötet worden bei einem rituellen Fest der Heiden, wo er sich entgegengestellt hat und dann zufällig, so sagt es die Geschichtsschreibung, erschlagen wurde. Die Kirchengeschichte nennt nicht das Zufall, dass er erschlagen worden ist, weil ich habe auch noch nie mit Zufall jemand erschlagen. Aber das ist diese Fürbitte, Dinge zu bewegen. Und darum ist der Austausch auch so wichtig. Dieses Gebet, was unser Blutkreislauf auch des Körpers, des Leibes, die Gemeinde ist. Tauscht euch aus. Betet füreinander. Ich weiß, es ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man hört, ich bete für dich. Das klingt manchmal wie so eine hohle Floskel. Ich will es uns gar nicht verheimlichen. Aber letztendlich ist es doch das, was mir Jesus gegeben hat, was ich tun kann. Ich bin Pastor. Ich kann nichts für dich tun, außer für dich beten. Ich kann dir zuhören und dich lieben. Versteh mich bitte nicht falsch. Der Rest vom Evangelium wird deswegen nicht aufgehoben. Aber der erste Punkt, den ich tun kann und darf, ist beten. Und dann Danksagung. Also flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung, Gott danken. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht all seine Wohltaten. Ich weiß, es ist manchmal ganz schön schwierig, dankbar zu sein, gerade auch in der Not, gerade wenn es drunter und drüber geht. Und dann gibt uns Gott diese Auflage, sei dankbar für das, was du hast. Und darum ist diese Erinnerung immer so wichtig. Was habe ich denn in Christus? Ewiges Leben. Vergebung der Sünden, völlig neue Perspektive, Freiheit in Christus. Vorher hat es der Hartmut gebetet, ich bin eine neue Schöpfung. Ich muss nicht mehr so bleiben, wie ich bin, sondern darf mich in der Liebe Gottes verändern lassen. Und Gott hat mein Leben erhellt und Perspektive gegeben, auch jetzt schon. Ich finde es so schön, dass Dankbarkeit etwas ganz Wichtiges ist. Und ihr kennt auch das, was ich da immer gern sage. Dankbarkeit führt zu Verfügbarkeit gegenüber Gott, weil ich nicht länger damit beschäftigt bin, was ich gern alles hätte und möchte, sondern ich bin dankbar, was Gott für mich tut, was er getan hat und frage, was kann ich jetzt so? Was darf ich denn jetzt in dieser Dankbarkeit mit dieser Perspektive, mit den Möglichkeiten, die du mir gegeben hast, handeln und tun? Mal eine kritische Frage. Bist du dankbar für die Gemeinde? Ja, nein, weiß nicht. Kommt drauf an, wer predigt. Bist du dankbar, dass Menschen hier sind, die beten? Bist du dankbar, dass wir eine Gemeinschaft haben? Und all diese Fragen, wo gerade im Psalm 103, preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht all seine Wohltaten, wo wir immer wieder auch Zeugnis geben dürfen, uns daran zu erinnern, was Gott schon getan hat. Im Großen, im Kreuz, aber natürlich individuell. Wir hatten es am Karfreitagabend, da habe ich kurz darüber berichtet, wo Gott mich da rausgeholt hat. Und wisst ihr was? Ich will da nicht mehr zurück. Ich will nicht mehr zurück in mein altes Leben ohne Gott. Es war furchtbar. Ich vergesse das immer oft. Manchmal denkt man so, christliches Leben ist ja auch schwierig, dann bist du Pastor, dann musst du dich ja zusammenreißen. Das ist immer das, wenn ich dann unterwegs bin, dann bin ich beim Autofahren und denke darüber nach, wie ich dem gerne erklären würde, wie schlecht der Auto fährt. Es gibt ja dann internationale Handzeichen, das versteht er dann auch. Und dann denke ich, aber wenn der mich jetzt, am Sonntag hockt er dann in der Gemeinde und ich sitze vorne beim Predigen, denke ich, ist manchmal so schwierig. Aber wenn ich daran denke, wie das Leben ohne ihn war, ohne Gott, nein, bitte nicht mehr. Da will ich nicht mehr zurück. Ohne diese Perspektive, ohne die Hoffnung und auch ohne dieses Werkzeug des Gebetes. Und dafür bin ich dankbar. Vielleicht ist es manchmal gut, sich daran zu erinnern, woher wir kommen, wie das Leben ohne Jesus war. Und das heißt nicht, dass es da keine Höhen und Tiefen gab mit Jesus. Aber Jesus war immer da, das hat er immer versprochen. Und er handelt. Und dann wird er nochmal ganz, ganz genau für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Und dann sagt er es nochmal ganz explizit, die Bibel lehrt, Römer 13, alle Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Das ist schwierig als Mensch in dieser Welt, aber das ist das, was die Schrift sagt. Und jetzt kommen wir zum Thema. Was wird heute geschimpft über Politiker? Ich bin nicht besser. Ich reg mich über jede Richtung auf und kann alles stundenlang drüber referieren, wie dämlich das ist und wie unsinnig. Und dabei gibt mir doch Gott eine Anleitung, was ich tun soll. Nicht schimpfen, nicht böse werden, beten. Und was ist mein Gebet? Für was bete ich denn die Könige und Politiker? Ja, dass sie erkennen, und darum geht es ja im Kontext auch weiter, wer der Retter Gott ist, dass sie ihr Knie beugen vor Gott und sich unter ihn stellen und auch eine andere Perspektive bekommen. Und eins ist auch klar, Gott hat alles in der Hand. Und bitte, liebe Geschwister, als dieser Text verfasst wurde, war Kaiser Nero an die Macht. Das war der, der die Millionenstadt, war ja schon eine Millionenstadt Rom zu der Zeit angezündet hat. Und als er dann gemerkt hat, das fanden die Römer nicht so dolle, weil er wollte Platz schaffen für seinen ganzen Palast, hat er es den Christen in die Schuhe geschoben und die Christen wurden dann sehr brutal. Es war die erste Verfolgung zu circa 64, 65 nach Christus, wurden angezündet, die Christen getötet und ermordet. Das war sehr brutal. Das war ein schlechtes Staatsoberhaupt. Also egal, was wir manchmal so haben, aber betet für die Leute. Und Paulus sagt es auch, betet für die. Betet, dass sie erkennen, wer wirklich Gott ist. Und das finde ich eigentlich auch eine schöne Sache. Zumal die Dinge in dieser Welt immer anders laufen jetzt oder sehr beschleunigt anders laufen. Es verändert sich viel. Lasst uns beten für die Obrigkeit und die Politiker. Und das und dann auch natürlich mit der Ausrichtung, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Und damit ist nicht gemeint, dass wir zurückgezogen in Rente gehen können, weil die Welt ist jetzt wunderbar, sondern dass wir, und das ist das Schöne, steht ja hier auch, ne, in Gottseligkeit, dass wir in Ehrbarkeit, dass wir unseren Glauben leben können und praktizieren. Das Interessante ist, ich weiß, es ist mittlerweile auch in Deutschland immer wieder schwierig, aber es sind keine Schwierigkeiten, wie die Gemeinde damals hatte und es ist kein Vergleich, wie es in anderen Ländern läuft. Und leben wir da unseren Glauben oder sind wir Undercover-Christen? Muss der andere nachbohren? Bist du Christ? Vielleicht? Hast du einen Fisch auf dem Auto? Ja, ich habe einen weißen Fisch auf weißem Hintergrund. Je näher du kommst, desto mehr siehst du es. Oder muss der andere forschen? Und das ist das Ziel. Also wir wollen nicht raus aus der Gesellschaft und in Rente gehen, auch geistlich, sondern wir wollen unseren Glauben leben dürfen. Und jetzt bringen wir mal die Sache wieder auf den Punkt, weil der Paulus erklärt es dann, das ist gut und angenehm für unseren Rettergott, weil er bezeichnet Gott selber als den Retter. Damals gab es die Vorstellung, das kam dann im Laufe der Jahrzehnte, dass der Retter der Kaiser ist. Später wurde er Pontifex Maximus, der größte Brückenbauer zwischen Gott und den Menschen. Und ein Kaiser hat mal gesagt, oh Gott, ich werde Gott. Also er hat es selber ein bisschen ironisch gesehen. Aber da gibt es nur einen Retter, Gott. Und das ist unsere Aufgabe, dass die Menschen ihn kennenlernen. Und es geht jetzt nicht darum, dass wir immer Bibelverse raushalten oder predigten, sondern dass wir ein verändertes Leben führen dürfen. Dafür brauchen wir Gebet. Gott schenkt mir die Kraft, heute dort zu sein, wo du mich reinstellst. In Liebe, in Barmherzigkeit, in Geduld und Gnade. Das ist gut und angenehm vor unserem Rettergott. Und wo hat dich denn Gott gerade reingestellt? Vielleicht ist es nicht angenehm, vielleicht ist es auch nicht schön. Aber vielleicht bist du auch gerade da und darum brauchen wir das Gebet, weil dich Gott da haben will. Vielleicht gerade damit, und jetzt kommt, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden. Ich finde diesen Vers so schön. Es ist Gottes Wille, dass jeder Mensch gerettet wird. Er will, dass jeder Mensch gerettet will. Und das finde ich schön. Und da hat er uns eingesetzt als Botschafter. Da hat er uns eingesetzt, dass die Menschen die Chance haben, Jesus kennenzulernen. Wie habe ich denn Jesus kennengelernt? Ich habe ihn nicht kennengelernt, indem sich der Himmel geöffnet hat und die Bibel runterschwebte und er sagt, lies nach und mir ging es auf. Ich habe ihn durch Menschen kennengelernt. Mit allen Fehlern, mit allen Problemen und Sorgen. Aber ich habe ihn kennengelernt, diesen Retter Gott. Und ich habe verstanden, was es bedeutet. Und das ist dieser Gott, der sagt, ich will dich retten. Und sind wir ehrlich, wir leben in einer gefallenen Welt, das merken wir immer mehr in den Zuständen, man muss gerettet werden. Und es kann aber nur einer. Was versucht man in Philosophien, in Selbstoptimierung, Dinge zu retten, besser zu machen? Was versucht man, sich zu ständig zu konditionieren? Oh, ich muss besser, ich muss mehr wissen, ich muss mehr können, ich muss mehr erreichen im Leben. Alle meine Wünsche müssen sich erfüllen. Das funktioniert nicht. Und das wissen einige umso besser. Man hat Vorstellungen für eine Gemeinde, funktioniert nicht so. Man hat Vorstellungen von seinem Leben, wie es laufen sollte. Es funktioniert nicht so. Um was geht es denn? Es geht darum, dass man Gott kennenlernt, dass man ihn liebt und mit ihm lebt und ihm vertrauen kann. Und wie ich schon gesagt habe, als die eine Wahrheit, wie auch ist. Nämlich werden, was will er? Gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was ist die Wahrheit? Es gibt nur einen einzigen, nämlich Jesus Christus, der erlösen kann. Vor dem Ganzen, der neues Leben schenken kann. Es ist die Wahrheit über das ewige Leben, es ist die Wahrheit auch über die Hölle. Und wisst ihr, je mehr ich in dieser Welt lebe, desto, naja, eigentlich nicht mehr so ganz so schwer an die Hölle zu glauben, weil die Welt macht sich ja das selber noch, aber es ist nichts im Vergleich zu dem, was da noch kommt. Aber wenn man sieht, was jetzt gerade alles so passiert, fällt es mir nicht so schwer, an diese Hölle zu glauben. Und Jesus sagt es in aller Deutlichkeit, dass sie noch sein wird. Aber auch diese Wahrheit, ne? Dass Jesus dieser einzige Erlöser ist, aber auch die Wahrheit über die Liebe Gottes, ne? Dass er uns geliebt hat, bevor wir überhaupt ihn lieben konnten. Dass er gesehen hat, wer du bist und wie du bist und dass er dich retten will, das steht ja im Text. Die Frage ist, wollen wir das? Sage ich ja zu dieser Retterhand von Jesus? Sage ich ja auch im Gebet, Jesus, ja, danke, dass du mich rettest und ich will mit dir leben. Und er will das und dass wir immer mehr Erkenntnis haben der Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Jesus Christus und natürlich die Bibel, die Heilige Schrift. Und wisst ihr was? Die Bibel ist genial. Sie gibt uns Anleitung für alle Lebenslagen. Sie gibt uns sogar einen guten Einblick für das, was noch kommen wird. Im Prinzip dürfte uns das ja nicht überraschen, was gerade passiert. Das steht da drin. Das heißt aber auch in der logischen Schlussfolgerung, wenn das stimmt, dann stimmt der Rest auch. Und das ist eine gute Perspektive, wenn wir schon im Glauben gehen. Und dann dieses, ne, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Es ist einer, nicht könnte, sollte, sondern einer. Und das ist auch unser Fokus im Glauben und im Leben. Und dann möchte ich auf dieses Lösegeld wird eigentlich als der Begriff benutzt, um einen Sklaven frei zu kaufen. Lösegeld versteht man heute Kidnapping oder sonst irgendwas, aber Lösegeld damals war dieser Begriff, ich erlöse jemanden aus seiner Sklavenschaft und genau das ist der richtige Begriff. Gott hat uns freigekauft, wir kommen von Ostern mit seinem Blut. Er hat das gemacht, er ging ans Kreuz, damit wir freigekauft sind und nicht mehr gebunden an Sünde, auch nicht mehr an den Tod und auch nicht an den Teufel, sondern er hat uns im Sieg gegeben. Und das ist schon eine wunderbare Perspektive. Dass dieser Gott alles auf sich genommen hat, damit ich in Freiheit leben kann. Und diese Freiheit kann dir auch niemand nehmen, wenn du in Christus bist und mit Jesus lebst. Und Jesus ist auch dieser Experte. Lasst uns das immer wieder vor Augen halten, auch in unserem Gebet. Jesus ist Experte für Not, Jesus ist Experte auch für Sünde. Er weiß, was Sünde anrichtet. Er hat es gesehen und erlebt. Er hat es nie getan, aber er hat es gesehen. Er hat gesehen, was der Tod anrichtet. Bei Lazarus weint er. Da ist er zornig über den Tod, über die Macht des Todes. Und dann lässt er Lazarus auferstehen. Der arme Tropf musste nur wieder sterben. Aber das sind so wunderbare Sachen, ne, wo man einfach weiß, Gott hat das alles als Experte in der Hand. Vertrauen wir ihm, dass er der Experte ist in diesen Dingen. Und Jesus ging für uns ans Kreuz. Und dann sagt Paulus, und dann hebt er hervor in Vers 7 seine Beauftragung. Dafür bin ich eingesetzt worden als Herold und als Apostel. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht, als Lehrer der Nationen in Glauben und Wahrheit. Und Paulus kommt immer wieder zurück zu dem Ursprung. Ich nenne es mal das Damaskus-Erlebnis, als ihm die Augen geöffnet worden sind. Und da sind wir wieder beim Thema zurück zum Ursprung, zurück zum Anfang mit Jesus. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, weil Paulus hebt es oft hervor. Paulus in seinem alten Leben als Verfolger der Gemeinde, ne, der Leute umgebracht und alles und hin und her und am Ende als der Apostel für die Heiden eingesetzt. Und zurück zum Ursprung, wie das war, als Jesus in unser Leben trat und als wir erkennen durften, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und dann finde ich es so spannend, als Herold und Apostel, Apostel ist der Gesandte, ne? Als Herold, das ist jemand, der eine Botschaft hat, die er von jemand anders verkündigt, als Herold des Kaisers. Ja, ich habe eine Botschaft, es ist aber nicht die Botschaft von Marcel Dinovic und ich bin dankbar. Ne? Wenn Paulus sagt, ich predige nicht mich, dann meint er damit, dass das nicht die Botschaft ist von Paulus, sondern von Jesus. Und ich bin auch nicht hier oben, weil ich Marcel predige, weil dann würde ich über Modellbau mit euch sprechen wahrscheinlich. Es wird einige freuen, andere würden wahrscheinlich nie wiederkommen. Aber der Punkt ist, wir haben eine Botschaft und die geben wir von Christus weiter. Und darum geht's. Ich bin ein Herold. Ich gebe seine Botschaft weiter, als Lehrer der Nation in Glauben und Wahrheit. Und das ist dieser Auftrag. Und in Römer 5,5, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das ist die Grundvoraussetzung für den Auftrag. Diese Liebe ist ausgegossen, das ist übrigens Wort für überschwänglich. Also da spritzt, da läuft es über, das ist kaum zu fassen, was wir da in unsere Herzen, und es ist der ganzheitliche Mensch im biblischen Denken, das Herz, nicht nur die Gefühle. Und durch den Heiligen Geist, du hast diese Liebe, du hast auch einen Auftrag, du darfst sein. Und das finde ich so schön, das ist ausgegossen. Und daher dürfen wir auch Herolde sein in der Liebe. Und es ist unser Liebesauftrag, weil Gott uns liebt, dürfen wir Liebe weitergeben. Und ich finde, tut mir leid, ich komme immer, je älter ich werde, ich finde die Botschaft einfach genial. Ich finde da keine Schwachstelle, kein Kleingedrucktes, ich finde nichts, was dagegen spricht. Weil wir kommen von der Botschaft der Liebe. Und wir sind nicht gegen etwas, sondern für etwas, nämlich für Jesus Christus. Und genau das ist der Punkt. Wir stehen für Jesus Christus ein, weil er gut ist. Und nun der letzte Aspekt. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Paulus richtet sich an die Männer der Gemeinde. Ha, das ist doch mal schön, und es geht ums Gebet. An jedem Ort beten finde ich übrigens ganz spannend. Er meint nicht nur die Gemeinde, sondern ihr Männer betet an jedem Ort. Macht es zu einer Möglichkeit für euch. Und dann finde ich interessant, was er sagt, indem sie heilige Hände aufheben. Ja, das war so die Gebetsposition. Ist gut, ich empfange, du gibst. Ist gut, immer her damit. Manchmal größer, wenn ich mehr empfangen soll, manchmal kleiner. Kleiner ist nicht gut. Aber dann kommt dieses ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Und ich fand es ganz spannend, dass es die zwei Aspekte war, die Gott an uns Männer richtet. Und ich habe schon angesprochen, wo werden wir denn zornig? Da, wo ich nicht meinen Willen bekomme? Oh, da kann ich ganz schön, ne? Wie, es gibt heute keine Schnitzel. Ne? Wo kann ich denn zornig werden, wenn es nicht so läuft, wie ich will, wenn ich ungehalten werde? Manchmal, wenn ich mich auch ungeliebt fühle, nicht gehört, kann ich zornig werden. Und da ist es so schön, dass er sagt, ohne Zorn, weil was meint er denn, was stellt denn er diesem Zorn entgegen? Die Erkenntnis in Christus, ich fühle mich ungeliebt, wer liebt mich? Bedingungslos. Jesus. Ich fühle mich nicht gehört, wer hört mich? Jesus. Ich fühle mich nicht angenommen, es läuft nicht nach meinem Willen. Wer weiß das und liebt mich trotzdem? Jesus. Und das ist dieses Wunderbare, dieser Zorn, den wir bei Gott auch abgeben dürfen. Und daher kommt auch diese Ermahnung und dann diese zweifelnde Überlegung. Ich fand es ganz spannend, zweifelnde Überlegung. Das griechische Wort meint ja oft beurteilen oder urteilen, wo das Wort Kernzweifel herkommt. Ich beurteile oder urteile etwas. Und im Hintergrund der Bibel meint es natürlich, ich beurteile Situation ohne Gott. Und das ist schlimm, da komme ich ganz schnell ins Zweifel. Ich muss das regeln, holla. Ich muss das machen. Ich beurteile eine Situation, rechne aber nicht mit Gottes wunderbarem Handeln. Ich tue etwas, aber rechne damit, dass Gott allmächtig ist und das Ganze in der Hand ist, dass ihm nichts unmöglich ist. Aber das wird dann schon eine zweifelnde Überlegung, die mich verzweifeln lässt. Und dann ermahnt Paulus die Männer in der Gemeinde, ich möchte an dieser Stelle auch zu unseren Gemeindegebetveranstaltungen einladen. Wir haben am Mittwoch 19.30 Uhr Gemeindegebet, da können wir das Ganze praktizieren. Es geht nur eine Stunde, also es ist auch begrenzt, keine Angst. Aber es ist dieses, wo wir zusammenkommen und diese zweifelnde Überlegung bei Gott abgeben. Und Gott kann mit unseren Zweifeln umgehen, das lehrt mich die Schrift, bei Thomas, auch beim Johannes dem Täufer. Aber diese Sache, dass ich sage, ich möchte immer mit Gottes Handeln rechnen und den Fokus auf Gott haben und wissen, dass Gott der ist, der alles in der Hand hält. Und wir kommen wieder zurück, wie ein Kind glauben. Nämlich mit der Allmächtigkeit, Allwissenheit und Allgegenwärtigkeit Gottes und mit dem Rechnen, dass er handelt. Manchmal sehe ich es gar nicht, manchmal weiß ich es gar nicht, manchmal werde ich es vielleicht auch nie mitbekommen, dass er handelt. Aber er tut es. Und dann nochmal, Entschuldigung, diesen Punkt ist mir noch wichtig zum Abschluss, an jedem Ort. Männer, lasst uns beten, an jedem Ort. Morgens, bevor wir zur Arbeit gehen, bevor wir zur Familie gehen, bevor wir einkaufen gehen beim Aldi, vielleicht will mich Gott heute beim Aldi gebrauchen. Ne? Kann ja gut sein, wie es manchmal dazu geht bei Sonderangeboten. Und dann ist dieser Punkt, ich möchte immer in der Gegenwart Gottes leben, weil das ist auch Gebet. Ich führe mir vor Augen, dass Gott da ist. Und dass ich das nicht vergesse, hat er mir das an die Hand gegeben. Ich möchte zum Abschluss beten. Danke, Herr Jesus Christus, dass du uns das Gebet als wichtiges Werkzeug an die Hand gegeben hast. Dass du uns das gibst, damit wir eben auch in dieser Welt existieren können, weil wir uns immer wieder vor Augen halten dürfen, du bist da und du hast es alles in der Hand. Und dafür ist das Gebet so wichtig, dass wir füreinander eintreten dürfen, miteinander beten dürfen und dass es unser Blutkreislauf des Leibes der Gemeinde ist, Herr. Danke, dass du da bist. Danke für diese Möglichkeiten und danke, dass wir jetzt auch das Abendmahl feiern dürfen, weil wir in großer Dankbarkeit vor dich treten wollen und nicht vergessen wollen im Alltag, was du für uns getan hast. Amen.